von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
Die Landwirtschaft war eigentlich bis ins 19. Jahrhundert kaum in der Lage, die Ernährung der gesamten Bevölkerung sicherzustellen. Man muss sich vorstellen, etwa 70-80% der Bevölkerung lebten sowieso vom Land und auf dem Land. Und die waren aber kaum in der Lage, sich selber und noch die restlichen 25-30% ausreichend zu ernähren. Also Hungersnöte waren eher an der Tagesordnung als Überfluss.
Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bockmüller, einem der wohl profundesten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Letzte Folge, Folge 16. Von Hungersnöten und Fresswellen. Die Geschichte der Landwirtschaft in Österreich ist geprägt von Not, Mangel und Hunger. In dieser Folge zeichnen wir die Bedeutung der österreichischen Landwirtschaft im Laufe der Geschichte nach. Herr Professor Bockmüller, wenn wir die Geschichte der Landwirtschaft in Österreich Revue passieren lassen, welche charakteristischen Merkmale, welche Konstanten sehen Sie darin?
Gewisse Konstanten gibt es sicher seit dem Hochmittelalter, seit der bajuwarischen Besiedlung und seit der Einrichtung der Mark bzw. des Herzogtums unter den damaligen Babenbergern, Habsburgern, diversen adeligen Geschlechtern, Kirchen und so weiter, die Besiedlung des Landes organisiert haben. Da gibt es eine Kontinuität in den Ortsnamen, vielfach auch in einzelnen Bauernhöfen. Keine Kontinuität gibt es in der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft war eigentlich bis ins 19. Jahrhundert kaum in der Lage, die Ernährung der gesamten Bevölkerung sicherzustellen. Man muss sich vorstellen, etwa 70-80% der Bevölkerung lebten sowieso vom Land und auf dem Land. Und die waren aber kaum in der Lage, sich selber und noch die restlichen 25-30% ausreichend zu ernähren. Also Hungersnöte waren eher an der Tagesordnung als Überfluss.
Not und Mangel haben einen Ausdruck im Phänomen der sogenannten Schwabenkinder. Was genau verstehen wir unter dem Begriff?
Ja, die Schwabenkinder ist ein Phänomen des westlichen Tirol, wo es eine sehr kleinteilige Landwirtschaft gab, mit außerordentlich schwierigen Ertragsverhältnissen. Also kleine Bauernhöfe, wenig leistungsfähig, und da mussten die Kinder relativ früh arbeiten gehen. Und man schickte sie dann in sogenannten Schwabenzügen in das Schwabenland hinaus, also über den Bodensee in diese fruchtbaren Voralpengebiete, die heute teilweise Bayern, teilweise Württemberg sind, und wo man eben Schwäbisch gesprochen hat, also die Vorläuferdialekte der heutigen Menschen dort. Und das waren eben die Schwabenkinder, die dort oft in großen Kompanien hingeschickt wurden. Erstens konnten sie dort leben, zweitens konnten sie dort essen und sie bekamen was zum Anziehen als Lohn. Alles, was die heimische Wirtschaft, das heimische Haus nicht leisten konnte, haben sie dort bekommen, und dann am Ende der Saison sind sie dann wieder zurückgeführt worden. Manchmal waren da Kapläne dabei, geistliche Herren, die betreut haben und dann mitgegangen sind. Es gibt einen interessanten Film mit Tobias Moretti als begleitenden Kaplan für solche Schwabenkinder.
Wie alt waren die Kinder, die dort arbeiten gefahren sind?
Naja, wenn sie groß gewachsen waren, vielleicht schon ab 10, 12, 14. Also ab 12 Jahre hat man sowieso gearbeitet auf dem Bauernhof. Ja, das war eigentlich normal.
Bauerinnen und Bauern waren immer im Laufe der Geschichte immer wieder auch Spielball der Mächtigen. Was waren hier die markantesten Ereignisse?
Spielball der Mächtigen heißt, die Bauern wurden zunächst einmal angesiedelt von Herren. Das heißt, irgendjemand hat bestimmt, ihr zieht da aus dem Bayerischen irgendwo in das Österreichische oder Steirische und siedelt euch dort an. Spielt der Ball der Mächtigen heißt aber auch, die Bauern liefern ja nicht nur die Lebensmittel, sondern immer auch die Steuern für die Mächtigen. Also sobald sich neue Fürstentümer, neue Herzogtümer herausgebildet haben, gab es auch Steuern. Und die Steuern kamen immer von der Masse der Bevölkerung. Die adeligen Herren haben gesagt, wir verteidigen das Land mit eingelegter Lanze und auf dem Pferd, wir zahlen keine Steuern. Und wenn unsere Untertanen Steuer zahlen müssen an den Herzog, dann muss der Herzog uns zuerst fragen. Daraus entstanden die Landtage, aus dieser Fragerei des Herzogs an die adeligen Herren, an die Geistlichen. Und dann wurden die Bauern belastet. Diese Belastung stieg durch die Jahrhunderte sehr stark an, vor allem als die Staaten in der frühen Neuzeit immer teurer wurden, die Kriegsgeräte immer teurer wurden, die Hochzeiten immer teurer wurden. Da stieg dann die Steuerbelastung der Bauern geradezu extrem an. Erst unter Maria Therese wurde das einigermaßen stabilisiert.
Ein Resultat dieser steigenden Ansprüche an Bäuerinnen und Bauern waren die Bauernkriege.
Ja, es gibt eine interessante Welle von bäuerlichen Aufständen und Bauernkriegen zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert. Aus verschiedensten Anlässen. Einmal war es eine religiöse Geschichte wie in der Reformation. Einmal war es eine Währungsverschlechterung wie in Kärnten um 1470. Einmal war es die Besetzung des Landes durch eine ausländische Macht. Das war der große oberösterreichische Bauernkrieg 1626. Also es waren sehr verschiedene Ursachen. Im niederösterreichischen Bauernkrieg war es ein unglaublich unangenehmer Grundherr. Der Herr Seemann auf St. Peter in der Au, der also die Bauern kanüfelt hat und der einfach verhasst war. Alle diese verschiedenen Motive konnten irgendwann einmal kritisch zusammenkommen, sodass es dann zu einem Auflauf von ein paar hundert oder tausend Bauern kam und die bewaffneten sich dann plötzlich. Irgendeine Waffe hatten sie ja. Sie mussten sich ja gegen Wölfe oder Bären oder anderes Schadwild wehren können. Sie waren ja nicht ganz waffenlos. Und dann rotten sich die Bauern zusammen, stürmen Schlösser und benehmen sich überhaupt sehr ungebärdig. In manchen Ländern wie Oberösterreich 1626 tendieren sie dazu, selber in die Landstände hineinzukommen, also ins Landhaus, eine eigene Vertretung zu entsenden. Alle Bauernkriege scheitern letztlich. Alle scheitern letztlich, auch die Oberösterreicher, die als einzige auch militärische Erfolge hatten gegen richtige ausgebildete Söldner. Das war in der Regel nie der Fall. Nur in Oberösterreich haben sie auch die bayerischen Söldner des Herzogs geschlagen. Dann kamen aber die Eisenreiter des Pappenheim, Kürassiere, die dann die Bauern letztlich niedergeschlagen haben. Immer endeten die Bauernkriege mit Niederlagen, mit demonstrativen Hinrichtungen, demonstrativen Verstümmelungen. Man hat den Schuldigen die Nasen abgeschnitten oder die Ohren oder eine Hand. Da haben sie dann die Grundherren aufgeregt, gesagt, wenn sie uns die Bauern verstümmeln, können sie uns nicht mehr arbeiten. Ja, also Hand abhacken wurde dann wieder eingestellt, weil das nicht so praktisch war. Also fürchterliche Dinge, die dann dazu geführt haben, dass die Bauern wieder Ruhe gegeben haben. Denn sie wussten, Aufstand heißt Niederschlagung und neue Brutalität.
Das hat natürlich auch sehr viel mit dem Selbstverständnis von Bauern und Bauern zu tun. Hat sich dieses Selbstverständnis der Bauern und Bauern in der Geschichte markant geändert? Und wenn ja, zu welchen Zeitpunkten?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also im Mittelalter gibt es bereits die Formel von den drei Ständen. Und das heißt, die einen beten für alle, das ist die Geistlichkeit, die anderen kämpfen für alle, das sind die Ritter. Und die dritten arbeiten für alle, das sind die Laboratoris, das sind die Bauern. Und da gibt es dann schon im Spätmittelalter schöne Sprüche. Ne? Der Papst sagt, ich bete für euch, und der Kaiser sagt, ich kämpfe für euch. Und der Bauer sagt, wenn Gott nicht wollt und ich nichts tät, ihr beide nichts zu essen hättet. Also da zeigt sich ein neues kollektives Selbstbewusstsein, das aber dann in den Bauernkriegen, die dann danach eigentlich folgten, wieder sehr stark reduziert wurde. Ein neues Selbstbewusstsein wird sicher im 18. Jahrhundert schon genährt von einzelnen Leuten, die versucht haben, die Landwirtschaft besser zu machen. Also da gab es in der Schweiz und in Süddeutschland einige Leute, die schon sehr, sehr aufgeschlossen waren. Und das sollte langfristig auch das Selbstbild der Bauern verbessern. In Österreich gab es dazu Landwirtschaftsgesellschaften, die nach Ländern organisiert waren, wobei die größte und reichste natürlich die Wiener Landwirtschaftsgesellschaft für Niederösterreich war. und die arbeiteten auch daran, das Selbstbewusstsein der Bauern zu stärken. Nicht nur ihre Landtechnik zu verbessern, sondern ihnen auch das Bewusstsein zu geben, dass sie wertvoll sind und dass sie nicht unbedingt davonlaufen müssen vom eigenen Boden. Freilich, die Landflucht hat das nur begrenzt aufgehalten, aber auf die Dauer gesehen haben natürlich alle diese Bemühungen dazu beigetragen, dass das bäuerliche Selbstbewusstsein auch schon langsam gewachsen ist. Man merkt das dann in den Gründungen von Bauernvereinen. Ich habe schon auf den von Langenlois hingewiesen, um 1866. Später kam es dann zu zunächst unpolitischen Gründungen, die also Mittelparteien gründen wollten. Also die ersten Bauernparteien waren also nicht irgendwie ideologisch orientiert, liberal, deutschnational oder christlich-sozial, sondern wollten in der Mitte bleiben, zwischen den Extremen. Das hat sich aber nicht bewährt, weil man politisch erfolgreich nur war, wenn man sich irgendwo eingeschlossen hat in eine größere Bewegung. Das waren einerseits dann die schönerianischen Vereine im Waldviertel, die dann deutschnational geworden sind, was so sehr lang dann auch später noch ein Zentrum der deutschnationalen Bauernschaft, auch im Weingebiet zwischen Krems und Langenlois. Und andererseits waren das dann katholisch-konservative Bauernbünde wie in der Steiermark der Bauernbund Hagenhofers gegen Ende des 19. Jahrhunderts oder dann eben wie in Tirol und Niederösterreich 1904 bzw. 1906 Bauernbünde unter christlich-sozialen Vorzeichen. Und da stand die Hebung und die Repräsentanz des bäuerlichen Selbstbewusstseins bereits sehr stark im Vordergrund.
Dieses Selbstbewusstsein und auch dieses Selbstverständnis der Bauernschaft hatte dann noch einmal einen Auftrieb bekommen durch den Nationalsozialismus. Können Sie darauf noch eingehen?
Ja, der Nationalsozialismus ist natürlich eine sehr, sehr zwiespältige Sache. Einerseits predigen die Nationalsozialisten von Blut und Boden und dass also das fantastische Erbe des nordischen Menschen halt am besten in der Bauernschaft aufbewahrt und von dort wieder verstreut wird auf die dekadenten Städte. Das ist die eine Sache. Das ist die Theorie. In der Praxis spannen die Nationalsozialisten die Bauernschaft komplett in ihre Kriegswirtschaft ein. Die Höfe werden durchleuchtet, jeder Hof wird auf seine Leistungsfähigkeit festgelegt. Das steht dann in den Hofkarten genau drin, was der Hof kann und was er abgeben muss vor allem. Das ist das Allerwichtigste. Also in Wirklichkeit werden die Bauern extrem eingebunden in die nationalsozialistische Kriegswirtschaft. Jede unternehmerische Eigeninitiative wird ausgeschlossen. Und Nationalsozialismus bedeutet immer Kriegswirtschaft. Das ist von Haus aus ein Problem gewesen. Sofort nach dem Anschluss laufen wir mal die Leute davon, weil die Industrie besser bezahlt hat und weil die Rüstungsindustrie viele, viele Menschen gebraucht hat. Also das gab es die ersten Probleme. Und dann kam sofort die Planung auf die Kriegswirtschaft, die eben die Bauern faktisch entmündigt hat. Das Einzige, was also im Gedächtnis geblieben ist, ist die sogenannte Entschuldung. Davon träumen die Bauern heute noch. Aber so toll war das auch gar nicht. Also ein Kollege von mir, der Ernst Langthaler, hat das genau untersucht für Niederösterreich. Es war ja nur ein Teil, und zwar ein kleiner Teil der Bauern, der von der Entschuldung profitiert hat. Das waren ungefähr 10% aller Höfe. Und nur die sozusagen ökonomisch als zukunftssicher galten, wurden entschuldet. Die anderen nicht. Also wer irgendwie schlecht gewirtschaftet hat und nicht als fleißig galt, der hat eh nichts bekommen. Also keine Entschuldigung. Und das Zweite, die Entschuldigung war gar keine Entschuldigung, es war eine Umschuldung. Tatsächlich wurden die Schulden, die ein Bauer bei der Raiffeisenkasse oder beim Produktenhändler hatte, zusammengefasst und auf das Deutsche Reich übertragen. Und an das Reich musste der Bauern das dann in 20 Jahresraten abzahlen. Also schon wieder 20 Jahresraten, so wie 1848. Das Glück für die Bauern war, dass schon im Krieg, aber noch viel stärker nach dem Krieg, da gingen die Rückzahlungen weiter, es einen sehr starken Währungsverfall gab, sodass man diese Rückzahlungen an das Deutsche Reich beziehungsweise später an die Republik Österreich nicht mehr gespürt hat. So dass es faktisch dann doch auch eine Entschuldung war, obwohl es nur eine Umschuldung gewesen ist.
Ein weiteres Phänomen der NS-Zeit und auch vielleicht eine Idee der NS-Zeit waren die sogenannten Wehrbauern. Können Sie darauf kurz eingehen?
Ja, das Wehrbauernkonzept ist eine ist sozusagen das Aufwärmen des Konzepts der österreichischen Militärgrenze gegen die Türken. Das war also im heutigen Kroatien große Bezirke, die besiedelt wurden von orthodoxen Flüchtlingen aus dem Balkan, die dort angesiedelt wurden in menschenleeren Gebieten, die von den Türken verwüstet waren und wo die Bauern auch abgezogen sind nach Norden, zum Beispiel ins heutige Burgenland, aber auch nach Niederösterreich und so weiter. Dort war niemand. Dort hat man diese Leute angesiedelt. Und die hatten die Möglichkeit, ein Land zu bewirtschaften. Meistens haben sie Vieh gehalten. Getreidebau war ja auf diesen Böden dort in der Lika oder so sowieso kaum möglich. Und dafür mussten sie aber militärisch zur Verfügung stehen. Und sie waren auch militärisch organisiert. In Regimentern, Kompanien und so weiter. Und standen unter militärischem Kommando, also unter dem Hofkriegsrat zuerst in Graz und dann später in Wien. Das ist der klassische Wehrbauer, der unter dem Jahr seinen Boden bebaut und seine Schafe hütet und im Kriegsfall eben dasteht. Gibt es auch sehr viele Darstellungen, wo die mit einer Militärmütze und einem Gewehr quasi neben dem Pflug stehen. Also das ist das Wehrbauerntum. Die Idee der Nationalsozialisten war, ein solches Grenzbauerntum an allen Grenzen des Deutschen Reiches aufzubauen. Jetzt war aber noch nicht klar, wo die sein würden. Man hat sich vorgestellt, das ist irgendwo in Russland nach dem Krieg oder in Polen. Es gab auch Ansiedlungen im heutigen Slowenien an der Grenze zu Kroatien. Dort hat man Südtiroler angesiedelt. Also natürlich war diese Idee des Wehrbauerntums total anachronistisch. Also in modernen Kriegen kann das null Rolle spielen, weil da kommen die Flieger und die Panzer und da nützt der bewaffnete Bauer neben dem Pflug überhaupt nichts. Das ist eine ziemlich absurde Idee, die auch von den nationalsozialistischen Agrarexperten überhaupt nicht geteilt wurde. Das waren also eher die Agrarromantiker um den Rosenberg oder ähnliche Leute, die halt die Ideologie des Nationalsozialismus formuliert haben.
Nach der Überwindung des Zweiten Weltkriegs in den 60er, 70er Jahren war ja erstmals die Zeit, wo die Bevölkerung Europas ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt werden konnte. Hat es das eigentlich jemals in der Geschichte zuvor gegeben?
Eigentlich nicht. Also eigentlich gab es vorher immer Hungerkrisen verschiedener Art. Theoretisch hätte eigentlich mit der Verbreitung der Kartoffel die Hungersnot aufhören können. Und es ist auch interessant, dass im Vorfeld der Revolution von 1848 eine Kartoffelfäule war. Das heißt, das wichtigste Nahrungsmittel ist plötzlich ausgefallen. Das bedeutet Teuerung und hat sicher die Revolution mit vorbereitet. Dann kamen die zwei Kriege mit ihren dadurch verursachten oder in der Folge aufgetretenen Hungerkrisen, die eigentlich auch nicht notwendig waren von der Ertragssituation der Landwirtschaft her, aber eben durch die Kriegswirtschaften verursacht wurden und durch die Zerstörungen, die damit verbunden waren. Nach dem Krieg gab es Gott sei Dank eine lange Friedenszeit und damit wurde es möglich, dass die europäische Landwirtschaft endlich auch in Ruhe produzieren konnte und eigentlich den größten Teil der europäischen Bevölkerung gut ernähren konnte.
Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Bockmüller. Die Fragen stellte Hans Meyerhof.